die Bedeutung, die Europa hat in den Verhandlungen, was in der Ukraine rauskommt, ist ja doch eher zu vernachlässigen. Und dann denke ich daran, dass Herr Selenskyj sich vor ein paar Tagen hingestellt hat und gesagt hat, dass Russland auf Zeit spielt. Das scheint mir nicht der Realität zu entsprechen, wenn man dran denkt, welche dramatischen Zeiten es im Kalten Krieg gegeben hat, Stichwort Kuba-Krise. Und wenn man dann heute sich die Situation anschaut, in die wir geschlittert sind, dann ist das mindestens so gefährlich.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial, aufgezeichnet am 4. März 2026. Mein Name ist Roman Zeller und wir befinden uns heute im Süden Deutschlands und haben ein bekanntes Gesicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer eingefangen. Sie ist Gabriele Krone-Schmalz, die legendäre ARD-Moskau-Korrespondentin, renommierte Sachbuchautorin zum Thema Russland. Sie sind Bestseller-Autorin. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, Frau Krone-Schmalz. Wir hatten vor wenigen Tagen 4 Jahre Krieg in der Ukraine. Jetzt haben wir den Krieg in Nahost. Israel und die USA haben den Iran angegriffen. Was sind da vielleicht aktuell Ihre Gedanken dazu? Wie ist Ihre Gemütslage, wenn Sie die Weltlage beobachten?
Nicht gut, die kann gar nicht gut sein. Vor allen Dingen, ich frage mich ständig, worauf soll das hinauslaufen und was ist eigentlich mit der sogenannten regelbasierten Ordnung? Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll, und wenn man sich das Elend der Menschen, was damit verbunden ist, anschaut, dann kann man es eigentlich nicht aushalten. Also es bleibt nichts anderes übrig, als möglichst nüchtern zu analysieren, wer welche Interessen hat, wer welche Machtmittel hat und wo es Schnittmengen gibt oder Berührungspunkte gibt oder Interessen gibt, die sich dann irgendwo berühren. Weil wenn das so weitergeht, ich meine, man muss das hier nur mal weiter spinnen, der Iran eigentlich müsste oder könnte sich Russland oder China rühren, tun sie Gott sei Dank nicht im Moment. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn man dran denkt, welche dramatischen Zeiten es im Kalten Krieg gegeben hat, Stichwort Kuba-Krise. Und wenn man dann heute sich die Situation anschaut, in die wir geschlittert sind, ja, weiß nicht, ob man es so sagen kann, dann ist das mindestens so gefährlich. Und die technischen Mittel, die man hat, die sind ja noch fürchterlicher und dramatischer und existenzieller geworden, als sie damals waren.
Was, Sie haben es angesprochen, was bedeutet dieser Überfall Israels und der USA fürs Völkerrecht, fürs internationale Recht, vielleicht sogar auch für die UNO? Was sind da Ihre Gedanken? Da war ja der Aufschrei nach der Invasion Russlands in der Ukraine war groß im Westen. Nun sind die Stimmen nicht gerade so laut wie damals, vor über vier Jahren auch. Was bedeutet jetzt dieser Krieg in Nahost, dieser Ausbruch des Krieges, militärischer Konflikt, was bedeutet der fürs Völkerrecht, fürs internationale Recht?
Also ich will vorausschicken, ich bin ja kein Völkerrechtler, aber ich bin natürlich ein Journalist, der sich mit dem Völkerrecht beschäftigt, zwangsläufig, wenn es um Themen geht wie, was macht Russland, ne, wie beurteilt man das, was ist mit der Krim passiert, etc. etc. Also, wenn man die Regeln des Völkerrechts ernst nimmt, dann denke ich, und damit zitiere ich die Einschätzungen der meisten Völkerrechtler, die ich kenne, dann denke ich, dann kann man gar nicht anders sagen, als dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriff handelt. So, das ist schon mal das. Dann gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, aber das Völkerrecht hat ja auch die Möglichkeit, dass man sich präventiv wehrt, wenn ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Nun kann man da lange drüber diskutieren. Meiner Meinung nach stand nicht ein Angriff des Iran unmittelbar bevor, aber das führt zu weit, da bin ich auch kein Spezialist. Meine Einschätzung ist, dass das, was mit dem Iran passiert ist, vom Völkerrecht nicht gedeckt ist. Das ist das eine. Ich verstehe ja die Überlegungen, wenn man ein Regime sieht, das seine eigenen Leute abschlachtet, mehr oder weniger, dass man sich dann überlegt, was man da tun kann. Nichtsdestotrotz, wo kommen wir denn hin, wenn es eine Frage der Stärke ist, dass andere Länder, die autark und eigentlich souverän sind eigentlich, dass die damit rechnen müssen, dass deren Präsidenten oder Staatslenker oder wie auch immer so mal eben entweder gecatcht werden, Stichwort Venezuela und außer Landes gebracht, oder eben gleich umgebracht werden, weil wir ja die technischen Möglichkeiten haben. Also eine gute Entwicklung ist das sicher nicht.
Mit was für Gedanken beobachten Sie oder verfolgen Sie die Reaktionen? In Deutschland, in der EU, in Washington? Wie lesen Sie die Zeitungen? Was sind da Ihre Gedanken?
Wir verspielen immer mehr unsere Glaubwürdigkeit, wenn wir so rumeiern bei der Einschätzung oder bei der Analyse dieser Vorgänge. Je nachdem, um wen es sich handelt, sieht man es eben etwas wohlwollender oder sagt, ja, so, also man druckst so rum, so ich das jetzt auch gerade mache. Und wenn es sich um Feinde handelt, dann ist man ganz martialisch in der Ausdrucksweise. Und dieses Messen mit zweierlei Maß ist ja keine neue Geschichte, das hat es ja immer schon gegeben, aber es wird jetzt so eklatant, dass doch auch man in Deutschland oder eben bei den Europäern mal daran denken muss, dass der Rest der Welt uns doch einfach auch nicht mehr ernst nehmen kann, wenn wir je nach Gusto Dinge etikettieren.
Sie sprechen es an, oder? Ich meine, nach dem Überfall der Russen in der Ukraine war das ja ohrenbetäubend. Man hat Russland, man hat Putin mit Hitler fast schon gleichgesetzt. Und jetzt, wo die US-Amerikaner Trump interveniert im Nahen Osten, da ist man nicht so kritisch, um es mal freundlich auszudrücken. Deckt sich das mit Ihrer Erwartung? Haben Sie das erwartet? Warum reagiert der Westen so? Sind wir in unserer Prädisposition? Neigen wir dazu, doppelmoralisch, heuchlerisch zu reagieren? Was ist da Ihre Analyse der Reaktion im Westen?
Ja, ob wir dazu neigen oder so. Aber ich habe es ja gesagt, diese Entwicklung ist nicht neu. Das Messen mit zwei Lamas. Ich habe in meinen auch schon alten Russland, schon älteren Russland-Büchern, habe ich fast immer ein Kapitel gehabt, was überschrieben war mit zweierlei Maßmessen, weil das zieht sich einfach durch. Es ist ja zu beobachten, dass bis heute es in der Nachrichtensprache so eine standardisierte Formel gibt. Das heißt immer, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands. Ja, das stimmt. Aber diese Formel, die verkneifen wir uns, wenn es um völkerrechtswidrige Angriffskriege anderer Staaten geht, die wir auf einer anderen Stufe einsortieren. Und ja, und wie gesagt, das finde ich fatal, weil es schadet unserer Glaubwürdigkeit. Und ich versuche immer an junge Menschen zu denken, das sind die Entscheidungsträger von morgen. Und wie oder an was sollen sich junge Menschen orientieren, wenn sie ein solches Verhalten mitkriegen? Was soll daraus werden? Also ich mache mir einfach große Sorgen. Ich leide darunter, dass diese Dinge nicht deutlicher angesprochen werden. Und wenn sie angesprochen werden, man sofort in so eine Ecke gestellt wird, als ob man das Regime im Iran verteidigen würde. Darum geht es ja gar nicht. Da, denke ich, sind sich die meisten im Westen sicher einig darüber, dass das, was sich dort abgespielt hat, menschenrechtsverletzend ist, brutal ist, kaum zu ertragen ist, all das. Aber nichtsdestotrotz kann man sich doch nicht von Regeln, die ja irgendwie ihren Sinn haben, dass die Welt einigermaßen funktioniert, und zwar so, dass man sich nicht gegenseitig die Köpfe einhaut, dass man dann alles aushebelt, und zwar, und das ist der entscheidende Punkt, je nachdem, ob einem der Staat sympathischer ist oder nicht, oder die Staatslenker sympathischer sind oder nicht, oder ob es dem Interesse entspricht oder nicht. Ich bin überhaupt kein Experte für Iran oder Nahost. Aber in der jetzigen Zeit kommt man ja offensichtlich nicht daran vorbei, dieses Thema anzusprechen. Ich bin ein absoluter Anhänger von Chronologien. Und vielleicht habe ich nicht umsonst Geschichte studiert. Wenn man die Geschichte des Iran betrachtet und mal zurückdenkt an Mossadegh, der von den USA auch, wie soll man das nennen, also ja, durch den Schah ersetzt wurde, ist jetzt sehr...
Des Amtes enthoben wurde.
Ja, danke, irgendwie so. Das sind alles so Dinge, sich einzumischen von außen, mir fällt auf Anhieb ehrlich gesagt kein Beispiel ein, wo das funktioniert hätte. Und rumzubomben und dann zu erwarten, dass dann auf einmal, oh Wunder, ein demokratisches System entsteht, wie naiv muss man sein?
Also man greift hier immerhin mit dem Iran ein UNO-Mitgliedstaat an, also ein Mitglied der Vereinten Nationen, ob man dieses Staatsoberhaupt, das jetzt getötet wurde, gut oder schlecht findet. Frage an Sie, wenn man das jetzt macht, wenn man das beobachtet, braucht es die UNO überhaupt noch? Gibt es sie noch, wie man sich das erwünscht hat, diese Vielvölkervereinigung? Ist sie nur noch symbolisch? Ist sie wertlos? Auch mit vor dem Hintergrund des Konflikts in der Ukraine. Wie sehen Sie die UNO aktuell?
Ich hoffe ja nicht, dass sie wertlos ist. Aber ich denke schon, dass die UNO umstrukturiert oder weiterentwickelt werden müsste. Denn die Zusammensetzung des Sicherheitsrates hat ja mit der realen Welt nichts mehr zu tun. Da hätte man wahrscheinlich längst darüber nachdenken müssen, die Zusammensetzung des Sicherheitsrates etwas anders zu bestücken. Mir ist auch klar, dass Dinge dadurch verhindert werden, dass eines der Sicherheitsratsmitglieder sich ja immer querstellt. Ja? Also mal die eine, mal die andere Seite. Nichtsdestotrotz, da muss man sich halt überlegen, wie man die Organisation anders macht, wie man die veränderte Weltlage versucht, in diese Strukturen einzubeziehen, aber sie zu ignorieren und so zu tun, als wäre das überhaupt nicht vorhanden, das macht, die Menschen reden immer so viel von Moral, das macht die Moral kaputt, das macht die Anständigkeit kaputt, das macht eigentlich alles das kaputt, was für meine Begriffe wichtig ist, im zivilisierten Umgang miteinander. Wenn das alles nichts mehr wert ist, wenn nur noch zählt, wer die größte Macht hat und die meisten Waffen und dann reinhauen kann, um Himmels Willen. Also das ist keine Welt, in der man Freude dran hat, zu leben.
Was bedeutet diese Eskalation in Nahost? Was bedeutet die für den Krieg in der Ukraine? Was bedeutet sie für Russland, für die vielleicht Sentimentalität der Russen gegenüber dem Iran? Was sind da Ihre Gedanken, wenn Sie jetzt aktuell an Russland denken?
Also wenn ich aktuell an Russland denke, dann denke ich natürlich in erster Linie daran, dass der Krieg in der Ukraine beendet werden sollte und dass ja durchaus bestimmte Dinge auf einem recht guten Weg schienen. Und dann denke ich daran, dass Herr Selenskyj sich vor ein paar Tagen hingestellt hat und gesagt hat, dass Russland auf Zeit spielt. Das scheint mir nicht der Realität zu entsprechen, sondern ich habe umgekehrt den Eindruck, dass Herr Selenskyj auf Zeit spielt, dass er darauf hofft, sich in den November zu retten. Da haben wir die Midterms und da ist ja durchaus nicht auszuschließen, also die Zwischenwahlen in den USA, da ist ja durchaus nicht auszuschließen, dass dann die Demokraten doch wieder etwas mehr Oberwasser bekommen. Und das ist für Selenskyj sicher Anlass genug zu hoffen, dass dann die Unterstützung anders aussieht als jetzt unter Trump und den Republikanern. Also diese Dinge. Auch das hat für mich was mit einem gewissen Zynismus zu tun oder einer Verantwortungslosigkeit oder ich weiß nicht, welche Begriffe man da sonst noch nennen könnte, dass man nicht daran denkt, dass es jeden Tag Menschenleben kostet, mein Himmel nochmal. Für was eigentlich? Denn das, was dabei rauskommen wird, also die Vorstellung, dass die Ukraine den Krieg militärisch gewinnt, mehr Realitätsverlust geht nicht. Das, was dabei rauskommen wird, ist für die Ukraine in erster Linie schon mal viel schlechter als das, was 4 Wochen nach Kriegsbeginn rausgekommen wäre. Da waren ja schon ganz andere Gegebenheiten. Und was Besseres, meine Einschätzung, was Besseres wird die Ukraine nicht mehr kriegen. Also sollten sie sehen, dass sie jetzt da rauskommen. Und es sind ja durchaus praktikable Dinge auf dem Tisch.
Wie beobachten Sie die Verhandlungen, die kürzlich noch in Genf stattgefunden haben, also in der Schweiz? Da waren wir in der Hoffnung, dass man wieder zurück zur Neutralität findet. Wie steht es nun um die Verhandlungen, wo ja die Invasion im Iran auch nach Verhandlungen, oder während Verhandlungen quasi vollzogen wurde, sind diese Verhandlungen mit zwischen Russland, der Ukraine und den USA, sind die jetzt sozusagen wertlos, auf wackeligen Beinen? Sehen Sie sie doch noch vielleicht unter guten Sternen? Wie beobachten Sie die Verhandlungen?
Das ist ein Punkt, das ist gut, dass Sie den ansprechen, weil ich glaube, dass das auch Auswirkungen hat, die manche nicht so auf dem Schirm haben. Wenn es tatsächlich so ist, dass in einer Phase der Verhandlung und Iran und die Vereinigten Staaten haben ja verhandelt unter Vermittlung des Oman und der Vermittler aus dem Oman hat ja sich noch hingestellt kurz vorher und gesagt, wir sind auf einem guten Weg und hat sogar von einem Durchbruch, der in Sicht ist, gesprochen und dann fallen die Bomben. Was heißt das mit Blick überhaupt auf grundsätzlich auf Verhandlungen? Und was, wenn man die russische Seite sieht, dann ist das ja nicht nur diese Erfahrung, die sie jetzt machen mussten, mal wieder, dass man verhandelt und nützt eigentlich nichts, sondern die haben ja auch noch eine ganz andere Erfahrung, wenn man an die Vereinbarungen von Minsk I und Minsk II denkt, 2014, 2015, wo ja hinterher die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin auch gesagt hat, wir haben ja nur verhandelt, um Zeit zu schinden, um die Ukraine in der Zeit aufrüsten zu können. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Auch diejenigen, die sich ja auf Regeln und UNO-Charta und sowas alles berufen, die müssten ja dann auch sehen, dass es in der UNO-Charta auch heißt, dass Verhandlungen, ich kriege den Wortlaut nicht hin, aber dass es verboten ist, Verhandlungen nur vorzuspiegeln, um irgendwas anderes zu erreichen. Und nichts anderes ist ja damals passiert und heute auch wieder. Also die Sitten sind völlig im Eimer.
Was vernehmen Sie aus Russland? Da sind ja die Wortäußerungen auch von Offiziellen sind relativ zurückhaltend, wenn es um den Iran, wenn es um die israelische und amerikanische Attacke ging, ist man da jetzt grundsätzlich misstrauisch, zurückhaltend, fast schon abgeschreckt? Was ist Ihr Vernehmen, wenn Sie jetzt Moskau beobachten?
Also sagen wir so, ich sitze ja da nicht dazwischen und kriege das mit. Ich habe den Eindruck, und zwar nicht erst nur bei dieser Situation, schon bei anderen Situationen auch, dass man in Moskau tatsächlich eine gewisse Zurückhaltung und erst mal nachdenkt, bevor man irgendwie reingrätscht oder reinhaut oder wie auch immer. Ich habe bis jetzt den Eindruck, dass sie versuchen, mit dieser wirklich sehr gefährlichen Situation ja so verantwortungsvoll es geht umzugehen, weil es wären natürlich auch viele Dinge, also andere Dinge denkbar. Was da als Plan weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich würde auch gerne wissen, welches der Plan der USA und Israel ist, wie das jetzt im Iran weitergehen soll. Denn irgendeine Zielsetzung muss es ja geben, eigentlich. Oder wie man da wieder rauskommen will, also sogenannte Exit-Strategie. Ich sehe keine.
Für wie gefährlich halten Sie die Lage, wenn man diese beiden Konflikte jetzt anschaut? Wie groß ist das Risiko, dass da eine Verzahnung, Verkettung, ein Ineinandergreifen dieser Konflikte stattfindet? Ist das überhaupt möglich? Ist man am Rand des Dritten Weltkriegs oder ist man da zum Glück noch weit davon entfernt?
Ich weiß es nicht. Ich mache mir wie jeder wahrscheinlich vernünftig denkende Mensch Sorgen, weil ich schon den Eindruck habe, dass die Situation so gefährlich ist, wie sie lange nicht war. Lange, lange nicht wahr. Und ich würde mir wünschen, in der Politik sowieso, aber auch in der medialen Auseinandersetzung, ich würde mir wünschen, dass viel mehr Gehirnschmalz darauf verwendet wird, zu überlegen, wie man da rauskommt. Also wirklich ganz brutal die Interessen der Einzelnen auf den Tisch legen und dann gucken, ob man da in irgendeiner Form zusammenkommt, statt immer darüber zu spekulieren, was könnte, was wäre, was... Das führt zu nichts, es kostet Menschenleben, es bringt, es bringt nichts Konstruktives auf die Beine, wo man sich dran langhangeln könnte. Das Problem ist natürlich, und Sie haben das eben angesprochen, es hat ja Verhandlungen gegeben und die sind einfach ignoriert worden. Also es ist so enttäuschend, so brutal fast hoffnungslos, wenn man so will, dass diese Art des Verhaltens Einzug in die Weltpolitik gefunden hat. So offensichtlich.
Und die Rolle der Europäer, wie schätzen Sie die ein? Wo steht man da mental, vielleicht auch politisch natürlich, im Krieg in der Ukraine? Ist man da, sehen Sie da eine Entspannung in Sicht? Ist man da immer noch auf Konfrontation gebürstet? Wie ist da die Lage?
Es hat ja, nachdem Trump das Tabu gebrochen hat, mit Putin zu sprechen, hat es ja so ein paar Äußerungen gegeben, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. So nach dem Motto, reden wäre ja vielleicht doch keine so ganz schlechte Idee. Aber insgesamt gibt es noch dermaßen viele martialische Äußerungen von europäischer, auch gerade auch von deutscher Seite, wo ich mir denke, das ist eine Mischung aus Russenhass, anders kann man das gar nicht sagen, und Realitätsverlust. Mhm. Ich bedauere das selber auch als Europäerin, aber die Bedeutung, die Europa hat in den Verhandlungen, was in der Ukraine rauskommt, ist ja doch eher zu vernachlässigen, bei aller Liebe. Und innerhalb der EU gibt es ja auch durchaus sehr große Unterschiede. Und zwar nicht nur mit Blick auf der einen Seite baltische Staaten und Polen, und dann Frankreich, Deutschland, so. Spanien schert ja da auch irgendwie aus. Also das ist schon schwierig. Und was mich, was heißt wundert, aber vielleicht auch nicht, die Europäer, die EU, hat 4 Jahre lang Zeit gehabt, sich etwas Konstruktives auszudenken mit Blick auf eine Friedenslösung in der Ukraine. Da ist nichts passiert. Die Friedensvorschläge, die es gegeben hat, die kamen aus China, die kamen aus Brasilien, die kamen aus afrikanischen Staaten, aber eben nicht aus Berlin oder Paris oder Brüssel. Und jetzt dann zu sagen, wenn auf der Ebene Washington, Moskau Dinge ans Laufen kommen, wir müssen da mitreden, ja, aber dann auch irgendwie substanziell. Und da ist ja bis jetzt nichts gekommen. Also von daher, ich denke schon, dass die Europäer sich damit abfinden müssen, dass deren Rolle bei der Beendigung dieses Krieges, wenn sich nicht extrem was ändert, einigermaßen gering bleiben wird. Ob man das gut findet oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Einfach nur als Analyse der Situation.
Wie analysieren Sie die Zeitungsberichte, die Journalisten, die Kommentatoren nach über 4 Jahren Krieg jetzt? Wir sind im 5. Jahr. Ist man da gewillt, neue Lösungen in Betracht zu ziehen, eine Kursrichtung einzuschlagen, weg von Konfrontation hin zu Dialog? Oder ist da die Sachlage immer noch verzwickt, vertrackt, versteift?
Also ich habe natürlich, meine Bandbreite ist ja auch begrenzt, mit der ich mich beschäftige, jetzt was die Presse betrifft, was Medien betrifft. Aber das, was ich so bis jetzt sehe, scheint mir immer noch alles auf derselben Hauptstraße sich abzuspielen. Mir ist da nichts aufgefallen, wo man jetzt sagen könnte, endlich mal. Ich habe neulich, das hat mich gewundert, weil wir bekommen ja in der Regel aus der Ukraine die Aussagen sowohl von Soldaten an der Front als auch von der Zivilbevölkerung im Hinterland, dass sie eben durchhalten und, ne, so, und gewillt sind und auf keinen Fall aufgeben und sowas alles. Es hat jetzt vor 14 Tagen gab es einen ausführlichen Artikel und ein Interview in einer deutschen Zeitung, wo ein ukrainischer, ich glaube Soziologe, sehr ausführlich darüber reden konnte, wie groß der Widerstand auch ist innerhalb der Ukraine, beziehungsweise die Sehnsucht danach, jetzt Frieden zu machen, und zwar wirklich jetzt Frieden zu machen und nicht darauf zu warten, bis man noch hier weiter vorstößt oder da weiter vorstößt. Und diese Dinge oder auch die Zustände, die sich abspielen in der Ukraine mit Blick auf diese Zwangsrekrutierungen, wo ja die Menschen von der Straße weggeholt werden und wo offensichtlich, was er sehr ausführlich beschrieben hat, wo ja offensichtlich meist sogar auch Frauen auf der Straße mit Körpereinsatz versuchen zu verhindern, dass diese Jungs da in die Busse gepackt werden. Dass man ein realistisches Bild bekommt, was sich in der Ukraine unter den Menschen da abspielt, und dass die das langsam nicht mehr aushalten können, das muss doch auch jedem klar sein. Und das hat doch dann nichts, ich denke, dass es sinnvoll ist, nicht mehr in diesen Kategorien von Sieg und Niederlage zu denken. Und das haben aber diejenigen, die weit weg sind vom Krieg, offensichtlich haben die das nicht auf dem Schirm. Dass für Menschen, die im Krieg sind, für die ist es wichtig, dass es aufhört. Natürlich jetzt nicht Kapitulation, so auch nicht. Aber dieses Sieg- und Niederlage-Denken ist für meine Begriffe nichts Konstruktives. Das funktioniert nicht.
Was ist eigentlich aus Ihrer Sicht, was wäre aktuell in der jetzigen Situation, was wäre ein guter Deal? Sowohl für die Ukraine, vielleicht sogar den sogar Russland eingehen würde, was wäre ein guter Verhandlungsdeal?
Ja, was heißt, was wäre ein guter Deal? Es war ja schon auf dem Tisch, wo die Ukraine auch mit einverstanden war. Es ist nur lange her und Russland eben auch, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, dass die vom Tisch ist. Und das ist ja mittlerweile auch in den USA also so akzeptiert, dass auf dem Gebiet der Ukraine keine ausländischen Stützpunkte zugelassen werden, dass also quasi die Ukraine eben wieder neutral wird, wie es ja auch lange Jahre war. Das stand ja auch in der Verfassung. Also das ist schon mal die eine Geschichte. Und dass dann die von Russland zu großen Teilen besetzten Gebiete, also jetzt Donbass, Lugansk oder so, dass die unter russischer Verwaltung bleiben oder kommen, ohne dass die Gebiete der russischen Föderation, also völkerrechtlich zugeschlagen werden. So. Und dass diese Gebiete, um die es geht, mittlerweile sind es ja 4 statt 2, und die Krim, dass man da eine Übergangsfrist hat von 15 Jahren und dann darüber entscheiden soll, auch nicht zuletzt die Bevölkerung, die da ist, wie es denn weitergehen soll. Das ist jetzt so ganz grob. Und das war ja das Tableau, auf das sich die Ukraine einen Monat nach Kriegsbeginn eingelassen hat. Und das ist ja, da waren die Gebiete ja noch, da ging es ja noch um weniger Gebiete. Und deswegen die Situation jetzt ist viel schlechter für die Ukraine. Die wird sicher auch nicht besser werden. Kann man sich auch nicht schönreden. Und vor allen Dingen, das darf man ja nicht vergessen, wie viele Tausende, möchte ich fast sagen, oder zigtausende Menschen sind gestorben für, ich hoffe, das nimmt man jetzt nicht krumm, für nichts im Prinzip. Das ist so unerträglich. Und wie viele sind verletzt worden und haben eigentlich alles verloren. Und gucken sich doch die Zerstörungen an in diesem wunderschönen Land. Das wieder aufzubauen, da wieder ein lebenswertes Leben zu machen. Diese Dinge im Kopf zu haben, als Hintergrund der politischen Entscheidungen. Das würde ich mir wünschen, ja.
Sie halten ja viele Vorträge, reisen durchs Land, sprechen auch mit den Menschen. Wie ist eigentlich der Sound der Bevölkerung in Deutschland, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht? Es gibt ja immer wieder so Erhebungen, Umfragen, dass, ja, ob man jetzt für mehr Waffen, für weniger Waffen, für Verhandlungen. Was nehmen Sie wahr? Was ist den Leuten in Deutschland wichtig? Was ist da der Sound, der Tenor?
Gott, das ist natürlich schwierig zu sagen, vor allen Dingen, wenn ich das jetzt selber erzähle. Aber wenn ich unterwegs bin, werde ich oft angesprochen auf meine Arbeit. Und Menschen finden gut, dass ich die Bandbreite erweitere, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und dass das in meinen Veranstaltungen so ist, das müsste einen ja nicht wundern. Aber es ist so auch auf der Straße so. Ich habe den Eindruck, und nicht erst seit gestern, dass eben der Unterschied zwischen der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung doch ein gewaltiger ist. Was jetzt unabhängig von mir und von meinem Thema mir auch Sorgen macht, weil wenn sich ein Großteil der Bevölkerung nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft wahrgenommen fühlt, sei es in der Politik und sei es auch in den Medien, dann ist das nicht gut für die Demokratie. Und vielleicht auch noch ein Satz, dann es ist ja so, der Haltungsjournalismus wird ja jetzt so propagiert. Und ich kann immer nur wieder sagen, Haltung zeigen, Rückgrat haben, bin ich sehr, sehr, sehr dafür. Aber Haltung zeigen in dem Sinne, dass man sich in einem Meinungsstreit auf eine Seite stellt, das finde ich daneben. Das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun. Das ist auch vermessen. Das ist auch respektlos, weil dann Medien so tun, als wären sie die schlaueren Menschen oder die besseren Menschen, die den anderen sagen müssen, wo es lang geht. Ich würde mir wirklich wünschen, egal bei welchem Thema, dass die Bandbreite, die es gibt, wieder abgebildet wird. Und zwar gerade und erst recht, um die Demokratie zu stützen und wieder akzeptabel zu machen.
Was wäre da vielleicht Ihr Ansatz, Ihre Lösung? Wie würden Sie das bewerkstelligen? Ich meine, das Volk ist ja auf der einen Seite, die Politik und vielleicht sogar auch die Medien auf der anderen Seite. Man sieht da eine gewisse Schere sich auftun, immer größer werdend. Wie bringt man diese Menschen wieder zu den Politikern zurück oder beziehungsweise umgekehrt? Wie bewerkstelligt man, dass die Politiker und die Medien wieder auf den Tatsachen der Realität demokratisch legitimiert, quasi auf den Boden der Tatsachen gebracht werden?
Ich habe kein Patentrezept. Ich finde es schon mal gut, wenn jeder das, was er denkt, auch sagt, und zwar egal, wer dabei steht und zuhört. So. Ich würde mir wünschen, weiß nicht, ob das funktioniert, aber dass in Schulen auch sowas wie Debatte ein Schulfach wird, bei manchen, die versuchen das ja, damit junge Menschen ja lernen, wie das geht. Dass man durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann, extrem unterschiedlicher Meinung sein kann und sich trotzdem respektiert. Mhm. Ich hatte gestern eine Veranstaltung mit jungen Leuten und die haben das wunderbar hingekriegt. Und das macht dann Hoffnung, mhm. weil alles andere hat mit demokratischem System nichts zu tun. Also unterschiedliche Meinungen, ich weiß nicht genau, ob das Zitat genauso ging, aber unterschiedliche Meinungen, es ist der Motor der Demokratie. Weil in der Demokratie ist eben keiner, der per Ordre de Mufti sagt, jetzt geht so und so, sondern die Gesellschaft muss herausfinden, was das Beste ist. Und wie kann man das machen? Indem man alles, was auf den Tisch kommt, an Meinungen, an Argumenten, beguckt. Und dann kann man ja gemeinsam gucken, was man wieder abräumt und was man drauf liegen lässt. Mhm. Also diese Dinge, das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, dass das unserem System gut tut. Mhm. Denn Demokratie lebt ja auch so ein bisschen von Glaubwürdigkeit. Mhm. Und ja, da muss man was für tun.
Vielleicht letzte Frage. Wie halten Sie das aus? Ich meine, Sie sind jetzt jemand, der dieses System, der diese Mainstream-Meinung, sage ich jetzt mal, radikal challenged. Und das auch nicht ohne Gegenwind. Also Sie sind da ständig im Orkan quasi, im Shitstorm von den Medien, aber auch von den Politikern, werden sogar versucht zu canceln, zu verhindern. Ihre Veranstaltungen werden immer hinterfragt, nicht gerade zimperlich hinterfragt. Wie halten Sie das aus? Wie machen Sie das? Wie können Sie, oder was geht in Ihnen vor, um dann trotzdem zu Ihrer Meinung zu stehen? Was machen Sie da im Kopf, mental, psychologisch? Was können Sie vielleicht auch dem Menschen als Ratschlag mitgeben, wie Sie damit umgehen?
Ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich habe eine gewisse innere Stabilität, die ich durch meine Eltern mitbekommen habe. Meine Eltern haben mich von Anfang an ernst genommen. Das finde ich ziemlich wichtig. Und sie haben uns Kindern von Anfang an beigebracht, also ich formuliere es mal als journalistischen Leitsatz, ja, anständig recherchieren. Und wenn man dann eine faktenbasierte Meinung hat, dann kann man damit auch rausgehen. Und das haben sie uns auch ermöglicht, und zwar unabhängig davon, ob unsere Meinung dann sich mit ihrer Meinung gedeckt hat. Und das war zu meiner Zeit, also in den 68er, ne, die 68er-Jugend und so, da war das nicht unbedingt selbstverständlich. Also ich denke, dass wenn man selber sich morgens im Spiegel begucken kann, und denkt, dass man nach bestem Gewissen und Wissen alles getan hat, dann sollte das dafür sorgen, dass man mit einer gewissen Stabilität durchs Leben läuft.
Mhm. Allerletzte Frage. Was ist Ihr Rezept für ein glückliches Leben?
Mein Gott, das ist schwierig. Die richtigen Prioritäten zu setzen.
In Bezug auf was? Also?
In Bezug auf Leben, Arbeit, Familie. Offensichtlich scheint es mir zu gelingen.
Frau Kronenschwarz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.